Hallo und herzlich willkommen bei Laserfete, dem Podcast rund um Laser, CNC-Fräsen, 3D-Drucker und das Ganze vom Heimwerker für Heimwerker. Wir wünschen dir alle viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen bei Laserfete, dem Podcast rund um Laser, CNC und 3D-Drucker. Ich habe heute den Mike zu Gast und der Mike ist so ein kleiner CNC-Fräsermensch. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, ein kleiner CNC-Fräsermensch ist gut. Wie gesagt, ich bin der Mike. Ich glaube, ich werde dieses Jahr 39 Jahre alt. Bin verheiratet, habe zwei Kinder und wohne in der Nähe von Kassel, also Baunatal. Ja, und eine CNC-Fräse habe ich nun seit März letzten Jahres, weil mir im Dezember 2019 eingefallen ist, dass ich eigentlich keinen Bock mehr auf meinem Job habe und ich möchte gerne Holzschilder machen und möchte mich damit auch gern selbstständig machen. Ja, und nun bin ich schon seit anderthalb Jahren selbstständig mit dieser ganzen Geschichte und werde auch oft schon der Schildergott oder auch der CNC-Guru von Instagram genannt.
Ich habe gesagt, der kleine Schilderbauer von Instagram.
Ja, schäm dich.
Schön. Okay, also damit haben wir schon mal raus, womit du dich beschäftigst. CNC-Fräsen. Was hast du für eine CNC-Fräse?
Ich habe eine CNC-Step Hi-Set S1000T. Glaube ich, so heißt sie. Heißt eigentlich letztendlich, dass ich eine Bearbeitungsfläche von 1 Meter mal 600, 600 Millimeter habe, was schon mal ganz ordentlich ist für den Start. Und habe jetzt diverse Upgrades noch gemacht. Also ich hatte letztes Jahr noch eine kleine Spindel drauf. Dieses Jahr ist dann eine HF-Spindel draufgekommen. Ja, und die macht ordentlich Ballett, die kann man wirklich gut benutzen und vor allen Dingen, was mir damals auch wichtig war, ist, die ist auch ausgeschrieben, die kann man auch im Dreischichtsystem benutzen, also ist eine Industriemaschine.
Also Dreischicht im Sinne von 24 Stunden arbeiten?
Die kann 24 Stunden arbeiten.
Das ist natürlich schon krass, das ist also schon was Hochwertigeres.
Ja, also da sind keine Riemen verbaut und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich vertraue keinen Riemen, der irgendwie versucht, eine Fräser durch ein Material durchzujagen.
Aber wenn du jetzt, wie hast du denn damals angefangen? Also deine erste CNC-Fräse?
Das war meine erste CNC-Fräse.
Okay, alles klar.
Krass, also, okay. Jetzt mal ganz, ganz angefangen. Ich habe letztendlich wirklich wie jeder andere irgendwann gebockt drauf gehabt, sich eine Kellerwerkstatt zu basteln, da loszulegen und mal eine Werkbank zu bauen, das zu machen. Und dann kam irgendwann mal der Punkt, dass ich als erstes eine Oberfräse hatte. So, da hat man dann damit schon mal ein paar Sachen probiert. Und habe dann irgendwann gedacht, gab irgendwie geil, so im Instagram geguckt, so eine Dekopiersäge ist was Geiles. Ne? Da kannst du ein paar Sachen machen, die sind richtig geil. Und da ging es dann los, da kamen die ersten Schilder, die ich gemacht habe. Und dann, als es dann 2019 soweit war, dass ich das beruflich machen möchte, dann kam der Punkt, so mit dem, also ich hatte letztendlich einen Gründungsberater, der letztendlich mit mir den Businessplan geschrieben hat. Und der hat dann halt so gesagt, ja, okay, da müssen wir dann dahin und sowieso. Und in dem Jahr musst du dann nachher so und so viel Schilder machen, ne? Und dann so, okay, das kann ich doch gar nicht mehr alleine stemmen. Und dann so, dann bräuchte ich Mitarbeiter. Oh, Mitarbeiter wollte ich eigentlich erst mal im ersten Jahr nicht haben. Im zweiten Jahr eigentlich auch nicht. Dann brauche ich, glaube ich, doch eine CNC-Fräse. Weil irgendwie muss ich ja jemanden haben, der die Scheiße zustecken kann, der das alleine macht. Ja. Und so kam dann die CNC-Fräse ins Spiel. Ja. Und dann war das meine erste CNC-Fräse und seitdem spiele ich in dem Spiel mit.
Was kostet so eine CNC-Fräse? Also wenn du sagst, so, du vertraust keinen Riemen und Riemen ist ja eigentlich immer so irgendwie bei allem am Anfang. Die kleinen Maschinen, die billigen, die haben alle Riemen. Immer.
Ja, also so wie sie jetzt, also nicht so wie sie steht, so wie ich sie gekauft habe, hätte sie glaube ich 8.000 Euro gekostet. Und als Unternehmer und dann nochmal ein bisschen mit Nachfragen kriegst du vielleicht nochmal ein bisschen Rabatt. Und ich habe dann letztendlich mit CNC Step ja noch nicht zu 100% eine Kooperation, aber wenn ich anfrage und sage, hör mal, ich bräuchte vielleicht das und das, und die einfach von meinem Content immer wieder Sachen nehmen in Instagram und gerne teilen, weil sie einfach auch zeigen, hör mal, das kann man auf dieser Fräse halt machen, kamen sie mir dann da zum Beispiel bei der Spindel entgegen und solche Sachen.
Das ist ja auch
Das heißt,
nett.
das, ja,
Davon
absolut.
lebt man ja auch irgendwie so ein bisschen, ne? Das, was du da sparst, kannst du nämlich nachher in einem anderen Schild wieder ausgeben.
So sieht's aus. Ja. Nein, sind halt, kommen ja immer wieder irgendwelche Sachen. Ne? Jetzt, wie gesagt, für mich das neueste Zeug ist halt dieser Hartschaum. Ne? Da ist der Kubikmeterpreis jetzt auch nicht gerade günstig. Aber es verkauft sich halt besser, wenn du jemanden, also ich habe zum Beispiel jetzt einen Kunden, der hat bei mir schon mal ein Schild gekauft für innen, und das war halt aus MDF, einzelne Buchstaben und sein Logo. So, jetzt wollte er das gerne für außen haben, und außen, der Schriftzug ist so clean, da brauchst du eigentlich kein Holz. Und das macht einfach, das passt eigentlich auch nicht zu ihm so richtig. Und dann habe ich gesagt, hör mal, wir können das in Hartschaum machen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, und was ist da jetzt anders? Ich sage, ja gut, das ist ein bisschen teurer, aber der Vorteil ist, es ist lackiert drum und dran, da hast du eigentlich 10, 20 Jahre Ruhe. Ne? Eventuell nochmal nachlackieren, so zwischendrin. Aber denn das Zeug verrottet nicht. Ne? Das ist vom Nachhaltigkeitsfaktor nicht so super, aber der Kunde muss sich halt nicht mal ein neues Schild besorgen.
Ja. Hast du schon mal mit, ja, ich sag mal, du hast jetzt eine CNC-Fräse, die 8000 Euro gekostet hat. Hast du auch schon mal mit anderen CNC-Fräsen irgendwie gearbeitet, bei anderen Leuten?
Nö.
Nö, also du kannst, das ist gut. Okay, Leute, also habt ihr schon, ist jetzt rum hier, kauft euch eine 8000 Euro CNC-Fräse. Ja, ich
Ja.
beschäftige mich ja viel mit Lasern. So, das ist ja mein Schwerpunkt. Und ich habe von ganz klein habe ich durchprobiert, kleine Laser, die so groß sind, dass sie auf deine Handfläche passen, bis hin zu selber aufbauen, selber Löcher bohren und schnell wieder wegschicken, weil Katastrophe. Also ich habe in dem Bereich wirklich schon ganz viel durchgetestet. Und ich denke, der CNC-Markt, den habe ich beobachte den auch. Also ich schaue auch, was gibt es für CNC-Fräsen, weil ich tatsächlich auch ein bisschen damit überlege, mir auch eine zuzulegen. Und weil ich dieses Teil auch noch mit reinnehmen möchte, aber im Hobbybereich. Also ich will jetzt damit kein Geld verdienen.
Genau.
Und deswegen, also CNC-Fräsen sind auch so wahnsinnig umfangreich. Habe ich jetzt gesehen, es gibt so kleine Geräte, da kannst du dann die CNC-Fräse drauf machen, kannst dann umbauen zum 3D-Drucker und dann auch noch einen Laser oben drauf packen. Bezahlst dann halt 400 Euro, dass du dann so eine kleine 20x20 Druckfläche hast. Ja, aber kannst halt alles drei benutzen. Das schon.
Aber bei CNC Step zum Beispiel hast du auch die Möglichkeit, einen 5 Watt Laser draufzusetzen.
Ja, ist schon in Ordnung, wenn man mal das zwischendurch mal ausprobieren will, denke ich.
Absolut.
Ja, hast du das schon mal so weit ausprobiert mit dem Laser?
Dadurch, dass ich ja, muss ich ein bisschen ausholen, weil es ist ja nun mal gewerblich, und da hast du ja auch bestimmte Sachen, die du einhalten musst. Ne? Solange ich jetzt da unten alleine arbeite, geht das immer noch. Aber letztendlich, wenn ich da einen Laser betreibe und gleichzeitig nebenbei irgendwas anderes machen muss, müsste ich eigentlich, wenn er abgeschirmt sein sollte er eigentlich, ne? Und er das nicht ist, dann müsste ich die ganze Zeit dann noch eine Brille tragen.
Ja, stimmt
Ne?
wohl.
So, und das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, nee, will ich nicht, ist nicht der Fall. Ich ziehe jetzt gegen hoffentlich Ende, also im letzten Quartal des Jahres, in eine neue Werkstatt mit da guten Bekannten hier aus dem Ort zusammen in diese Werkstatt, und die betreibt schon seit längerem einen Laser, und die hat halt einen, der ist komplett gekapselt. Also sprich, du legst was rein, machst den Deckel zu, dann ist gut. Ja? Und das wäre halt so ein Gerät, wo ich sagen würde, das würde ich nehmen. Das auf der Fräse finde ich in dem Sinne blöd, weil wenn ich dann gerade laser, kann ich nebenbei erstmal nichts anderes machen, weil ich noch eine Brille tragen müsste. Oder ich kann auch nicht fräsen, und das ist halt scheiße. Wenn man halt
Das
total
stimmt.
fräsgeil
Das stimmt. Du machst ja auch ganz schicke Schilder. Das stimmt tatsächlich. Wie viele Schilder gehen bei dir so am Tag vom Band? Also wie lange
am Tag.
dauert so ein Schild, so ein großes?
Große Schilder dauern wirklich, wirklich lange. Also Jetzt, wenn man jetzt mal so ein Eicheschild 50x50, das fräst man mit Sicherheit an einem Tag durch. Also wenn das Material dann auch wirklich fertig ist. Je nachdem, wie kompliziert das halt ist, weil wenn man dann halt irgendwie noch eine 2,5D-Form damit dabei hat, dann verlängert sich die ganze Geschichte natürlich umso länger. Und ja, deswegen kann man das nicht sagen, dass ich mehrere Schilder mache. Also ich persönlich bin auch kein Freund von dem Kleinkrams. Also sprich, ich mache mal hier ein kleines Brettchen und da fräse ich mal kurz ein Schild, wo drauf steht, nicht eintreten oder so. Ich bin halt wirklich daran interessiert, große, extravagante und ja, tolle Schilder zu machen, als irgendwie so ein 0815 Krams, den du irgendwo bei Etsy kriegen kannst.
Das stimmt. Da könnt ihr auch einfach mal die Zuschauer bzw. Zuhörer, könnt ihr einfach mal auf Instagram gucken unter Wooden Signs. Da werdet ihr von Schildern optisch zugeknallt. Also da sind so viele schöne Schilder dazwischen. Ich finde dieses Schwarz-Weiß, das finde ich tatsächlich, also jetzt wirklich finde ich das nicht so schön. Aber was du jetzt neulich gemacht hast, dieses Police-Schild, das hat mich. Also da war ich musste mit dem Handy kurz 5 Minuten woanders hingehen. Also das sah echt grandios aus. War wirklich hübsch. Da muss man
Dankeschön.
dir wirklich sagen, es war wirklich, wirklich schön. Das hat mir echt gut gefallen.
Ja, und da reden wir dann aber auch wirklich von Preisen, also jenseits von 1000 Euro,
Ja
ne?
gut, du willst ja auch irgendwie davon leben. Und wenn du
Ja.
jetzt dem Kunden immer sagst, ah ja, komm, für einen Fünfer oder für einen Fuffi, dann weißt du, davon kannst du halt nicht leben. Das ist schon
Nein.
verständlich. Ja, so mache
Also
ich das nämlich
allein.
immer. Deswegen werde ich davon nie wohnen, leben können.
Ist ja auch in Ordnung, wenn man jemandem einen Gefallen tun möchte oder sagen, hier, du machst mir das, ich mach dir das dafür, das ist absolut in Ordnung, ne? Also da passt das auch. Und so Sachen mache ich auch. Also das ist nicht so, dass ich jedes Mal anfange, hier den Taschenrechner zu nehmen und zu rechnen und zu sagen, okay, das kostet das. Das ist natürlich immer unterschiedlich. Aber gerade diesen Auftrag mit der Policenwerkstatt, als der angefragt hat und mir sein Logo in 2D gezeigt hat, war mir klar, das muss 2,5D, also ist ja nicht ganz 3D, gemacht werden und ich möchte diesen Auftrag unbedingt. Na, das war wirklich Fakt und ich habe da eigentlich letztendlich in dem Sinne einen Fehler gemacht, also einen Fehler, dass ich mich vorher bestimmt, weil ich diese ganze Geschichte von 2D umwandeln in 3D auch erst für mich erlernen musste, habe ich mich bestimmt 10 Stunden an diese Datei gesetzt und habe das halt nur dann, um den Entwurf zu machen. So, und dann hat der Kunde den Entwurf gekriegt und dann haben wir noch mal ein bisschen hier, ich würde noch gerne das haben und ein bisschen anders und sowieso. Ja, also letztendlich waren da bestimmt 15 Stunden schon reingelaufen, ehe ich überhaupt den Auftrag hatte.
Ja, ich kann das, ich kenne das. Wenn Leute bei mir sagen, kommst du mir in die Werkstatt sagen, oh ja, könntest du mir mal das und das lasern? Und dann sage ich, ja, keine Ahnung, was soll das denn sein? Ja, so und so. Und wie groß? Ja, so und so. Und dann geht mir innerlich schon die Uhr, wo ich dann denke, okay, das sind dann 3 Stunden oder 2 Stunden, wo ich dann vielleicht nichts machen kann. Und dann sagen die Leute, ja, was willst du denn dafür haben? Und dann ist immer so das Problem, dieses, was willst du denn dafür haben? Ich weiß, dass ich nachher da sitze und mache die Datei. Das dauert halt auch immer Zeit und dann lasert das noch. Da habe ich selber nichts mit zu tun, aber der Laser, der kostet ja auch Geld.
Genau.
So, ne? Und Strom und das alles drum und dran. Und dann muss ich das Ding auch alle 4 Wochen einmal, mindestens alle 4 Wochen einmal auseinanderbauen, weil der von innen verharzt. Muss
Okay.
den sauber machen, komplett.
Hast du
Ne?
bei der
Das ist.
CNC-Fräse nicht?
Ja, gut, das hast du halt nicht, aber du willst ja auch einfach, ich weiß, ich mache meine Geräte alle sauber. So, ich könnte den Laser auch versiffen lassen, so, aber.
Ja.
Ne, mir ist auch einfach wichtig, wir reden hier von Ökonomie, wir reden hier von, ne, wir reden hier von, das hat Geld gekostet und wenn es
Ja.
ausfällt, dann verlierst du Geld im Endeffekt. Und ich lebe zwar nicht davon, aber trotzdem ist es mir wichtig. Ja, so, und wenn du dann Leute sagen, ah ja, dann sagst du dann, ja, was ich, sagen wir, 30 Euro, und dann gucken die, runzeln die Stirn und sagen, was? So viel? Ja, und ja, aber ich denke, das ist dann bei deinen Produkten ja nicht so, weil du machst ja auch große Sachen. Und große Sachen sind ja wahrscheinlich.
Aber das kannst du leider, das ist ganz egal, welche Preiskategorie du gehst. Es hat eher was mit dem Kunden an sich zu tun. Also, ne, wenn ich jetzt mit B2B-Geschäft, also von Firmenkunden rede, da ist die Akzeptanz von einem höheren Preis oder einfach auch da, ne? Und ist eher der Privatkunde, der immer das, genauso wie du es gerade gesagt hast, dann erschreckenderweise guckt und sagt, ach nee, so hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. So ging es mir letztes Jahr zum Beispiel mit meinen Ahlewurst-Brettern. Also hier in Nordhessen ist halt die Ahlewurst relativ bekannt. Und ich fand einfach die Bretter, die man so im Alltag gesehen hat, die fand ich eigentlich irgendwie alle langweilig. Und irgendwie war dann an dem Tag, ich habe keine Ahnung, ich habe mich an den Rechner gesetzt, habe gesagt, ich will das eigentlich so und so, habe das gezeichnet, das hat sofort funktioniert und sofort so umgesetzt und ja, da waren kleine Abänderungen noch dabei gewesen und dann stand das Teil, ne? Und dann kam auch die erste Anfrage gleich so, oh, was kostet denn das? Und dann habe ich gesagt, hab, ja, okay, Pi mal Auge, irgendwas bei 45 €. Und dann so, ach so, nee, ich dachte, das kostet 25. Ich sage, ja, für 25 habe ich gerade mal ja, das Material und die Maschinenzeit drin, aber noch nichts dran verdient.
Ja, stimmt
Ne?
wohl.
So,
Ja,
Pi mal Auge. Ne?
naja.
Wie gesagt, du musst ja halt diesen Prozess, wie du auch sagst, ne, die Zeit, die man sich da reinsetzt und sowieso auch noch mit alles hinzutun. Ja, und wie gesagt, hat man immer wieder, dass man sich darüber ja, ärgert, aber dann kommt das nächste Projekt und dann kommt ein nächster Kunde und der sagt, ich hätte gerne das und das. Ich weiß, dass das teuer ist, aber ich hätte das gerne so. Gut. Ja.
Das ist das, genau, das ist, wenn die Leute das verstehen.
Genau.
Ja. Ja, also ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie, die meisten Leute auf Instagram, die machen das ja tatsächlich aus Hobby. Egal ob
Ja.
Laser, 3D-Drucker oder so, kannst ja mit allem drei kannst du Geld verdienen. Also wenn ich jetzt wollen würde, könnte ich mich auch hinsetzen und könnte da tausend Sachen vom Band laufen lassen und könnte mich auf irgendeinen Markt stellen. Und ich hab ja schon Markterfahrung gemacht mit meinen Produkten. Und da gibt es auch immer beide Gruppen. Es gibt die Leute, die sagen, was, im Teddy, da kriege ich das aber für 8 €. Ja, gut, aber für 8 €, da fällt das aber auch nächsten Winter schon auseinander. Ne, weil oft, das sind ja auch andere Materialien, die wir verwenden. Ich sag mal so Birke-Sperrholz, was jetzt sehr robust ist im Verhältnis zu Pappel. Ne, so, ich nehme nur ausschließlich für so Schilder, die ich mache, diese Laserschilder, nehme ich als Untergrund immer Birke-Sperrholzplatte.
Okay.
Weil ich einfach finde, dass Birke immer sehr robust ist. Und im Verhältnis einmal Kosten-Preis, also Kosten-Nutzen-Faktor, ist das da irgendwie in der Mittelklasse. Du hast ja auch noch Birke-Sperrholz und Eiche-Sperrholz, wobei du aber Eiche-Sperrholz hier definitiv willst du dir nicht kaufen. Das kannst du vergessen. Das ist so teuer, das Zeug. Und Birke, ich finde Birke einfach nicht schön. Ich habe mir da mal ein bisschen was bestellt von Birke und ich muss sagen, Birke ist nicht schön. Birke hat viel zu viel Eigenfarbe und ist
Ja.
nicht kompatibel mit anderen. Je nachdem, also ist schon, aber mit den meisten Sachen, die ich mache, ist das nicht kompatibel. Deswegen bin ich bei Birke verblieben und ich habe zwar noch so Bastelsperrholz da, aber damit mache ich meistens so Vorschablonen. Also wenn ich das ausprobieren will, wie das dann in der
Ja.
Form ist, wie es groß ist. Ja. Ja, also ich sag mal, ne, davon leben geht. Aber Hobby ist irgendwie schon schöner, wenn man irgendwo arbeiten geht. Also finde ich auf jeden Fall. Aber das ist ja jeder anders. So, ne?
Richtig, ne? Man muss halt, je nachdem, wenn man einen Job hat, wo man auch seine Erfüllung drinne findet und auch Spaß daran hat, jederzeit, jederzeit, macht das, ne? Es ist nicht einfach, damit zu versuchen, sein Geld zu verdienen. Also klar, ich habe den Background über die Familie, also meine Frau verdient ein gutes Geld und wenn dann halt mal einen Monat ein bisschen schwächer ausfällt, dann geht das. Dann können wir das irgendwo stemmen. Na? Und das ist mit Sicherheit wahrlich in der Anfangszeit auch nicht einfach, mal so ein Business aufzuziehen, weil es ist nicht so, dass man, hey, ich bin jetzt hier auf Instagram, ich bin Wooden Science, ich mache tolle Holzschilder, kauft alle bei mir. Nee, so ist es nicht. Auch wenn man dann gleichzeitig versucht, über Instagram auf Facebook Werbung zu schalten, es ist nicht so, dass wenn dann 1700 Leute deinen Post gesehen haben, auch 1700 Leute bei dir kaufen. Machen sie nicht.
Nee, schön wär's aber.
Richtig, schön wäre es, genau. Und das ist halt wirklich die Schwierigkeit. Und Hätte ich mir am Anfang auch nicht so schwer vorgestellt. Ich bin aber immer noch in der guten Lage, dass ich dass Instagram einfach ein gutes Medium für mich ist und dass auch wirklich viele Kunden Anfragen automatisch über Instagram generiert werden. Also ich bin noch nicht in dem Punkt gewesen, dass ich sagen muss, ich muss Flyer machen, ich muss in der Zeitung annoncieren, ich muss
Oh, die Verbindung ist weg. Warte mal. So sollte reichen. Okay, so, wir hatten gerade leichte technische Schwierigkeiten. Der Mike hat sein. Ach komm, wir reden da einfach nicht mehr weiter drüber.
Warum? Komm. Ich habe jetzt das dritte Headset auf.
Das dritte
So.
Headset tatsächlich.
Richtig, ne? Und ich bin ja auch immer gerne dafür da, für mehr Realismus
Ja.
in Social Media. Also können wir hier auch drüber reden. Ne? Ich hatte ein Headset von meiner Frau, da ist der Akku leer gegangen. Und wie es halt so immer schön ist mit diesen Headsets, man setzt sie auf, man drückt sie an, sie sagen Power on. Bluetooth connected. Ja, und schön, während wir so eine schöne Aufnahme machten, sagte sie dann einfach Power off.
Gut,
Ja.
dann jetzt hast du aber ein kabelgebundenes Headset. Es hört sich ein bisschen anders an tatsächlich.
Nein,
Nicht
kein Kabel.
kabelgebunden. Okay,
Nein,
dann bin ich ja mal
immer noch
gespannt.
Bluetooth.
Okay, gut, es hört sich ein bisschen anders an, also nicht erschrecken. Gut, wo waren wir denn stehen geblieben? Also ich hatte zwischendurch mal die Frage in den Raum geworfen. Wie ist denn der Weg von deiner Idee bis zum fertigen Schild?
Ja, also ganz oft ist natürlich der Fall, dass der Kunde seine Datei ja schon mal davor hat. Also sprich, der hat ja schon mal ein Logo. Und dann geht's ja unterschiedliche Wege. Ist immer ein bisschen schwierig. Meistens sagt der Kunde auch ungefähr, ja, ich hätte gerne was Natürliches oder ich hätte das gerne so, wie du schon mal gemacht hast. Oder einfach sei mal kreativ. Und so ist dann zum Beispiel der Fall, dass ich dann sage, okay, wir nehmen mal was Dreidimensionelles mit rein. Ich markiere das ganze Logo, um einfach eine Außenform darzustellen und ja, macht dann einfach von dort aus nochmal eine Außenkontur, die er dann bildet. Ne? Ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Vielleicht ist einfacher, wenn man das an dem PC direkt sieht. Ich muss sagen, ich hatte mich anfangs, ganz, ganz am Anfang mit Inkscape an die ganze Sache rangetraut, habe sehr viel mit Astelcam gearbeitet und habe dann irgendwann auch mit Fusion 360 gearbeitet und merkte dann irgendwann, ey, du möchtest sehr viele Sachen in V-Carving machen, also sprich wirklich mit einem V-Nut-Fräser arbeiten und das funktioniert nicht gut in Astelcam und es funktioniert auch nicht wirklich gut in Fusion. Und was gibt's denn da noch? Und da war dann irgendwann der Punkt, dass ich bei Vectric gelandet bin. Und da komme ich mit der Software super klar. Die ist sehr intuitiv, nicht innovativ, doch innovativ ist sie wahrscheinlich auch. Und ja, da ist relativ einfach, die Sachen zu gestalten. Man hat sofort eine visuelle Rückmeldung, also sprich, man hat eine Simulation von den Werkzeugwegen und auch natürlich von dem fertigen Produkt und kann das dann auch dem Kunden nachher schicken und sagen, so könnte es aussehen. Da kann man auch die einzelnen Sachen farblich absetzen, also sprich, man sagt, man fräst eine Tasche und die möchte man ja später blau lackieren, dann kann man diese Tasche, die gefräste Tasche einfach schon mal blau darstellen. Und so kannst du mit unterschiedlichen Farben arbeiten und das ist eigentlich wirklich richtig gut. Ja. Und dann, wenn du diese Datei fertig hast und der Kunde sagt, yo, jetzt geht's los, dann musst du meistens noch ein bisschen was abändern, weil so wie du das den Kunden darstellst, kannst du das gleich nicht verarbeiten, weil da sind ja keine Stege dabei, dass irgendwas stehen bleibt oder Frästiefen sind natürlich eingegeben, aber die Materialstärke stimmt ja noch nicht, weil du das Material noch nicht vorbereitet hast. Ja, und so geht's dann halt los, ne? Also schnappst dir ein Stück Eiche, sägst das alles zu. Ich habe bisher ja noch keine Abrichte und keinen dicken Hobel. Also doch, einen dicken Hobel habe ich mittlerweile. Sprich, es heißt immer schön das Sägeblatt auf 90 Grad hundertprozentig ausrichten und sagen, hoffentlich klappt's. es ist meistens gut genug. Also ich persönlich sage, das ist gut, wirklich, das kann man verkaufen, dass die Verleimung auch wirklich sauber gerade ist. Und ja, so wird dann letztendlich das Stück dann verleimt. Und dann haben wir was, was wir dann ja später fräsen können. Ja, und dann geht es an die Fräse. Und
Und dann hast du dein fertiges Produkt irgendwann nach 5 Stunden.
je nachdem, ne? Also gerade wenn ich jetzt mal hier so die Sache nehme, was der Wood King Custom Furniture, der war ja der Erste, der so ein Schild bekommen hat, wo man eine V-Carving macht, aber das Tal, was man ausfräst, oder diese Tasche, die man ausfräst, die arbeitet man dann nochmal mit einem Kugelkopffräser aus, dass es so aussieht, als ob man mit einer Hand das einfach alles nachträglich ausgefräst hat. Das Gute ist natürlich, man vertuscht damit ein bisschen die Fräserspuren, die man ja hat. Und es sieht halt noch krasser handgemacht aus. Also für einen Laien, für jemanden, der das kennt, sagt, das ist ein CNC. Ja, der weiß das ganz genau. Aber ja, wie gesagt, diesen Effekt kannst du bringen und dieser Effekt, der kommt sehr gut an. Also Potenzial hat mittlerweile ein Schild bei sich da in der Werkstatt zu hängen. Wer war denn das noch? Ich komme gerade nicht drauf. Aber egal, jedenfalls ist es ein geiler Effekt und der braucht natürlich lang, ne? Also wenn ich, wie gesagt, wenn wir jetzt mal von 50 mal 50 ein Logo rechnen und ich habe da diese 2,5D-Struktur, die ich einfach im Hintergrund reinlegen möchte, dann ist der Fräser locker, locker 2,5 Stunden, 3 Stunden beschäftigt.
Wie so ein Fräser, der ist ja bei dir in Dauerarbeit, ne? Wie lange hält so ein Fräser?
Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Es sind unterschiedliche Werkstoffe, ne? Also ich bearbeite sehr viel Eiche, MDF, mittlerweile auch Hartschaum und durch Eiche gehen die eigentlich relativ lang. Es ist gerade, wenn du Plattenmaterial wie Multiplex bearbeitest, wenn es oben anfängt auszufransen und du einfach damit nicht immer zufrieden bist, dann ist der Fräser am Ende. Na, dann könntest du den nachschärfen lassen. Das kostet aber meistens ähnlich viel wie der Fräser, den du dann schon gekauft hast. Die nächste Sache ist die, du hast dann keinen 6 mm Fräser mehr, sondern einen 5,8 mm Fräser. Sprich, ich müsste dann wieder ein Werkzeug anlegen, was 5,8 mm groß ist. So, und das würde so ein Punkt sein, wo ich sage, da bin ich richtig genervt von. Deswegen lasse ich meine Fräser nicht nachschärfen, sondern die fliegen irgendwann weg. Fräser kann man relativ gut kaufen bei Sorotec. Die sind richtig gut aufgestellt Richtung Holzfräser. Aber ja, es gibt halt immer noch ein paar andere Sachen, die auch gut sind. Zum Beispiel Gravurbedarf.de, da bestelle ich zum Beispiel auch ein paar Fräser, wo ich dann einfach auch gut zufrieden bin. Ja, man muss immer schauen, was man braucht. Ich denke, die Mischung macht's und ja, Haltbarkeit ist halt auch so eine Sache. Also man kann das natürlich auch immer ein bisschen ausreizen. Je nachdem, also ein 2 mm Fräser zum Beispiel in einem relativ dünnen MDF, den jage ich da auch schon gerne mal mit 4, 5 Metern pro Minute durchs Material. Und wenn er dann halt abbricht, dann weiß ich, okay, nächstes Mal dann nur 4 Meter.
Ja, genau. 2 Millimeter ist schon dünn. Wie dünn ist der dünnste Fräser, den du hast?
1 mm.
Ein Millimeter. Ist
Das
schon
ist für mich
krass.
wirklich Zahnarztbesteck, ne? Und da ist auch jedes Mal, also da geht der Puls so und dann denkst du, Alter, das kann nicht wahr sein, ne? Dann fährt der rein ins Material und du denkst so, oh, bitte brich nicht ab.
Also deswegen habe ich keine, ich habe deswegen keine 1 mm Bohrer, weil die hole ich aus der Verpackung raus, da brechen die schon ab.
Richtig, richtig. Ja, nee, aber manche Sachen müssen damit gemacht werden und da ist dann auch wirklich nur 0,5 mm in der Tiefenzustellung. Mehr mache ich nicht mehr. Da sind mir so viele an 1 mm Fräsern abgebrochen, also ja, nie wieder.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Panne und Pleite. Was ist so also dein das, worüber du nie widersprechen wolltest im Bereich deiner CNC-Fräse? Hast du da irgendwas?
Ich glaube, so richtig, also dass ich jetzt sagen würde, dass ich darüber nie wieder reden will, nö. Das sind einfach so typische Anfängerfehler. Die macht man. Wenn du in deinem Setup gesetzt hast, dass du auf dem Material nullst, du aber die Null auf dem Maschinenbett geholt hast und du hast so schön 25 mm Eiche drauf zu liegen und der Fräser fährt los und der ballert mal so richtig durch das Material, durch die Opferplatte in letztendlich den Nutentisch und du nur noch den Nut aussuchst und drauf knallst und hoffst, dass die Maschine noch heil ist. Das passiert.
Ja, okay. Was ist so das teuerste Projekt, was du versaut hast?
Ja, also das habe ich nicht in dem Sinne versaut. Ich glaube, das ist einfach von Anfang an ein bisschen schwierig gewesen. Es ist ein Schild, was ich dann einfach nochmal gemacht habe. Oder besser gesagt, eigentlich zwei Schilder. Einmal war es, die gute Dame hatte so dünne Buchstaben in ihrer Schriftart, in ihrem Logo. Das Logo war nachher groß. Es war von der Grundplatte her 1 m mal 1,20 m. Aber die Buchstaben waren nur 4 mm breit. So, und ich habe die nur geklebt. Und die hatte das dann draußen zu hängen an ihrer Wand und hat dann irgendwann angerufen und sagte, nee, angerufen, hat Nachrichten geschickt, du, ich glaube, dein Schild hält nicht lange. Ich sage, warum? Dann hat die mir Bilder geschickt gehabt, wie die Buchstaben alle abgefallen sind. Und dann sage ich, wie sieht's denn mit der Sonneneinstrahlung aus? Ja, eine Sonne den ganzen Tag. Vom morgens bis abends so ungefähr, ne? Schon also so richtig volle Südseite, ne? Da hat natürlich jeder Kleber gesagt gehabt, hier, Sommer, auf Wiedersehen. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, ich bin eh in der nächsten Zeit wieder bei dir da um die Ecke, weil ich da beruflich was zu tun habe. Ich sage, ich komme vorbei, ich hole das Schild ab. Machen wir das einmal neu. Da habe ich alle Buchstaben aus Eiche nochmal neu ausgefräst. Hab dann da hinten schön 2 mm Bohrung reingesetzt und hab 2 mm Stifte hinten hineingesetzt und hab die übertragen auf die Grundplatte und hab alles nochmal neu aufgeklebt, neu lackiert und allen drum und dran. Ja, der Aufwand war groß und ein anderes Schild hat sich. Das ist halt auch so ein Lernprozess, den man hat. Also ich habe das mit Klarlack lackiert zum Schluss. Und der Klarlack ist anscheinend keine richtige Verbindung mit dem Holz eingegangen. Einfach nur oben drauf gelegen. Und hat sich dann mit der Zeit abgelöst. Und warum auch immer, hat auch das Holz angefangen sehr stark zu tellern. Obwohl ich es eigentlich einfach schön in einzelne Riegel gesägt habe, zusammengeleimt, auch nach Verleimregel, aber es wollte halt nicht sein. Naja, gut. Aber das ist dann halt auch kein Problem. Das sind einfach auch Sachen, wie gesagt, wo man lernen muss und wo man dann auch seinen Fehler eingestehen muss und sagen muss, okay, ich mache dir jetzt einfach nochmal neu. Und dann reden wir vielleicht von Arbeitszeit und, naja, sagen wir einfach Kundenpreise, reden wir von 500 bis 700 €, wo wir einfach nochmal neu machen mussten.
Das ist ganz schön gemein.
Ist es.
Ja, passiert aber.
Richtig. Aber
Ja.
ich finde, das gehört dazu, ne? Es ist auch so, der Kunde, der hat letztendlich ja auch die Möglichkeit, bei mir ein Produkt zu kaufen und zu kriegen, was es erstens nicht überall gibt und mit Sicherheit zu einem Kurs, der vergleichbar zu einem anderen Werbeschild, was wir außen haben, was nicht aus Holz entstanden ist, definitiv noch günstig ist. Na? So, und wenn der natürlich auch noch die Serviceleistung passt, dann bindest du den Kunden so oder so an dich. Oder er sagt, okay, hör mal, ich hatte ein Problem mit dem Mike, mit seinem Schild, aber der hat das einfach wieder nochmal neu gemacht gehabt. Jetzt hält es, ist es in Ordnung, also kann man nichts sagen. Na? So muss laufen.
Ja, Kundenwünsche.
Richtig.
Kundenwünsche. Jeder, der schon mal Kundenwünsche gemacht hat, weiß, was das bedeutet. Kundenwunsch. Ja, was ist so dein größenwahnsinniges Projekt, was du mal geplant hast oder was du gebaut hast?
Ich glaube, das Problem ist einfach, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Und das war letztes Jahr mit Sicherheit die Skyline, die ich gemacht habe, wo ich, wie er vorhin gesagt hatte, ich habe eine Bearbeitungsfläche von 1 Meter mal 60. Und ich habe gesagt, okay, ich fräse eine Eschebohle, die 2 Meter mal 60 ist. Ja, haben noch nie gemacht, ne? Keine Ahnung, wie das geht. Aber man kann das ja hinten an der CNC auch drüber schieben und kann es dann nochmal umdrehen und auch nochmal fräsen. Wird schon gut gehen. Ist gut gegangen. Ja, und als ich das dann schön die Berlin Skyline da rausgefräst habe, haben wir die dann schön mit Epoxidharz aufgegossen, haben das schön abgeschliffen, dann habe ich anschließend einen Schriftzug oben drauf gesetzt, der auch noch mal ein bisschen Abstand hatte und hinten LEDs mit verbaut hatte. Absolut geniales Projekt. Letztes Jahr das größte Projekt so in der Zeit, in der Richtung. Vor allen Dingen, was immer witzig ist, ist dann, wie man nachts oder auch beim Einschlafen da liegt und sich die ganze Zeit den Kopf zermartert, wie man das eigentlich macht. Ja, und so ist es jetzt halt das nächstgrößere Projekt war dann halt dieses Policenwerkstatt mit den 3D-Effekt, mit den Adlern oder der Polizeimarke, die dann halt dreidimensional dargestellt wird. In der Größe habe ich noch nichts gemacht, gerade auch dreidimensionell gefräst. Naja, wenn du überlegst, nur das Schrubben, also das grobe Material wegnehmen vor dem 3D-Fräsen, hatte fast 10 Stunden gedauert. So, und dann nochmal das 3D-Fräsen, was danach nochmal mit 12 Stunden draufkam, pro
Das
Teil.
ist natürlich sportlich, richtig
Ne?
sportlich, ja.
So, und dann da geht dir natürlich irgendwo auch die Muffen. Wenn da jetzt irgendwo zwischendurch was passiert, und es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie ja, ein Stück MDF drauf liegt, sondern nee, da liegt amerikanische Nussbaum drauf, 60 mm dick, die du vorher zersägt und zusammengeleimt hast beim Tischler, weil er einfach gesagt habe, ey Leute, das brauche ich nicht versuchen, hier auf der Bosch zu sägen. Das mache ich bitte auf der Formatkreissäge. Und dann ordentlich schön abrichten und hobeln. Ja. Aber Gott sei Dank, toi toi toi, ist alles gut gegangen.
Ich habe noch nie amerikanische Eiche verarbeitet.
Amerikanischen Nussbaum.
amerikanischen Nussbaum, meine ich doch. Das, ich habe generell noch nie Nussbaum verarbeitet. Ich hab zwar Nussbaum da liegen, also ich hab 5 Stücke Walnussbaum habe ich liegen, aber das ist mir irgendwie zu schade, um es zu verjuckeln da. Also kommst du ja auch nicht oft ran, einfach so. Ja.
Ja, vor allem die Preise sind halt wirklich enorm, ne?
Ja.
Also amerikanischer Nussbaum, ich habe einen Einkaufspreis beim Tischler von 3.500 € der Kubikmeter. Und bei europäischen Nussbaum sind wir bei 3.200 € der Kubikmeter. Das ist schon Wahnsinn.
Ja.
Wenn du das, ne, das Ding kannst du nicht versemmeln. Wenn du das versemmelst, dann tut's richtig weh.
Okay, gut. Jetzt pass mal auf, eine Frage, ne? Also, du hast ja gesagt, du hast ja angefangen mit Schildern mit einer Dekupiersäge. Und wenn du jetzt jemanden empfehlen würdest, na stopp, jemand würde dich fragen, er möchte gerne mit CNC anfangen. Was würdest du ihm sagen, welche Fähigkeiten sollte er sich nochmal genauer unter die Lupe gucken? Also, sollte er programmieren können? Sollte er vielleicht technisches Verständnis irgendwie mitbringen? Sollte er, ne, sowas halt. Was würdest du ihm empfehlen?
Ja, also gut, ist genauso wie bei mir. Ne? Ich hatte ja letztendlich ich bin gelernter Industriemechaniker, wenn ich das vorher nicht gesagt hatte, und hatte letztendlich CNC-Programmieren noch in der Ausbildung. Also, ne, wir haben wirklich G-Code noch geschrieben mit der Hand. Und technisches Verständnis, ich glaube, bringt man automatisch, wenn man sich mit dem Holzhandwerk auseinandersetzt, schon mit. Also ich glaube, sonst macht man das nicht. Sehe ich immer so. Technisches Ver. Echt nicht?
Nein, ich bin ja, nein, da muss ich jetzt mal so sagen, ich bin ja Bäcker gelernter und ich bin ja Altenpfleger. Und also, ne? Und für mich war es so, als ich dann vor ein paar Jahren angefangen habe mit dem Holzwerken, ich stand da vor null. Also, ich habe auch überhaupt nicht das Verständnis gehabt. Also, ich hatte erstens habe ich nicht diese Vorstellungskraft. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie ein fertiges Projekt aussieht. Ich habe zwar eine Richtung, aber ich weiß nie so, wie ich mir das vorstelle. Und das Gleiche ist halt, ich habe das alles über die letzten Jahre, habe ich das so ganz aus eigener Kraft gelernt. Das alles, was ich da mache. Ne? Jetzt heute habe ich heute habe ich einen Schiebeschlitten angefangen zu bauen. Mit den habe ich aus dem Laser habe ich angefangen mir dieses. Das ist so unvorstellbar in meinem Kopf, weil ich einfach weiß, vor Jahren noch hätte ich sowas nie gekonnt. Jetzt habe ich mich heute ganz easy in Unterhose an meinen Rechner gesetzt, ja, und hab überlegt, oh ja, ich hätte gerne so eine Frässchablone. Oh ja, dann mache ich hier auf Fusion, habe ich angefangen, das da einzutippen und habe das alles da erstellt und habe gesagt, ah ja, die Grundplatte könnte ich auch machen mit den Schraubenlöchern. Dann habe ich das da alle durch den Laser gejagt, noch ein paar Bilder einfügen. Oh, das Bild habe ich noch nicht. Das wandle ich mal eben noch um. Ah, da gefällt mir das nicht. Noch mal ein paar Verschönerungen machen. Ja, und dann hatte ich dann nach 2 Stunden, hatte ich dann quasi so schon eine fertige Frässchablone für meine Tischkreissäge. Dann habe ich gedacht, oh ja, die Frässchablone, jetzt habe ich die komplett ausgelasert, aber ich brauche ja noch einen Schiebeschlitten dafür. Wäre ja vielleicht ganz klug für die Tischkreissäge. Dann habe ich halt rucki-zucki noch einen richtig schönen Schiebeschlitten noch angefangen zu bauen mit Verzapfungen aus Buche und doppelt und dreifach. Ach Gott, das sieht, naja, müsst ihr euch auf Instagram dann anschauen, wenn das fertig ist, ja. Aber das sind Dinge, die hätte ich mir vor 4 Jahren, hätte ich überhaupt nicht gewusst, was ein Zapfen ist und wie ich den benutze. Und ich glaube, man bringt nicht automatisch vielleicht technisches Verständnis mit, aber ich denke, jeder ist in der Lage, technisches Verständnis zu entwickeln. Da bin ich fest von überzeugt. Ganz fest.
Genau. Ja, genau. Das ist ja das, was du auch dann so gezeigt hast, ne? Dass du sagst, okay, ich konnte das vorher nicht, ich möchte mir das beibringen und oder ich habe da Bock zu und hast dich letztendlich informiert und hast deine Schlüsse gezogen. Und man sieht ja letztendlich, wenn du dann sagst, okay, mal eben gerade das gemacht, mal das gemacht, du hast ja die Fähigkeiten dazu. Weil die haben ja letztendlich in dir geschlummert. Ich glaube, ich würde jeden abraten, dazu zu sagen, okay, du hast Bock, hast keine Ahnung, kauf dir eine CNC. Aber da würde ich auch jeden abraten, kauf dir keinen Laser, kauf dir auch keine 3D-Drucker, lass es bleiben, dann setz dich erst mit der Materie auseinander und überleg, ob du da wirklich Bock drauf hast. Ne,
Ja.
mit der CNC war es für mich ganz genauso. Ich wusste grob, wie die ganze Geschichte funktioniert. Ich hatte sonst mit der CNC nichts am Hut. Und wusste aber einfach, dass ich Bock drauf habe. Ja, und sage, jawohl, ich will mich in die Materie einarbeiten. Und man merkt es jetzt halt, wie oft ich letztendlich gefragt werde, wo man immer wieder Hilfestellung gibt oder auch mal einen Weg vielleicht ein bisschen abkürzen kann. Aber genauso mache ich das auch. Also wenn wir jetzt hier, wie gesagt, die Inlay-Technik nehmen, ne, das ist nichts, was du mal eben gerade so machst. Da gehst du nicht hin, tippst das gerade mal in das Programm ein, setzt dich an die Fräse und es funktioniert. Das funktioniert nie. Das funktioniert. Wenn du das 10-mal versuchst, funktioniert es vielleicht einmal. Aber dann ist es noch nicht zufriedenstellend. Und das ist halt wirklich der Punkt, dass man solche Sachen halt wirklich, ja, lernen muss. Erlernen muss. Ne? Und auch durch Fehler lernen muss. Und deswegen, technisches Verständnis muss man mitbringen. So oder so. Also, entweder man hat es automatisch schon so ein bisschen in sich drin, hat es nur noch nicht genutzt, ne? So wie bei dir. Weil, jetzt mal ehrlich, wenn früher der Arzt dich angeguckt hatte, so als Kind und sagt, das dumm wie Brot brauchst du nicht, ne? Da wäre deine Mutter todtraurig gewesen und hat gesagt, okay, der kommt nur auf die Hauptschule und dann reicht das für den. Nein, ganz im Gegenteil, ne? Das ist das ist ja irgendwo in uns drin und das klappt. Und wer Lust so hat und Interesse so hat, der soll sich entweder ja eine Bausatzmaschine kaufen, wo er sagt, das ist vom Budget her in Ordnung, oder der halt sagt, ich habe genug zur Seite gelegt gehabt, der kann sich auch eine gute Maschine von Sorotec kaufen oder von CNC Step oder von Stepcraft. Also ich bin nur mal persönlich, und das war bei mir der Fall, ich wollte eine deutsche Maschine. Das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte keine China-Maschine kaufen, weil wenn ich denn eine fürs Business kaufe, brauche ich jemanden, den ich ansprechen kann und den ich anrufen kann und sagen, hey, hör mal, meine Maschine spinnt. Morgen möchte ich gerne jemanden haben, der hier vorbeikommt und sich das Ding anschaut.
Ja, so ist das mit meinem Laser ja hier auch. Das ist zwar made in America,
Ja.
aber ich habe einen deutschen Ansprechpartner. Also das ist schon nicht schlecht. Das stimmt schon.
Ja.
Ja. So, ich glaube, es geht so langsam Richtung Ende zu. Ist schon ja
Ja.
fast so weit. Verrückt.
Du musst zum Grillen.
Ich muss zum Grill. Aber ich habe tatsächlich nur eine Frage. Ich interessiere mich ja tatsächlich für CNC so langsam. Also ich komme so in die Richtung durch den Podcast hier und ich rede hier immer mehr mit Menschen und ich finde, man kann alle drei Techniken super miteinander kombinieren und ich bin aber selber noch am Experimentieren und ich schaue ja selber ganz viel YouTube-Videos, ich lese. Hast du vielleicht ein paar Quellen, wo du den Zuhörern empfehlen würdest, wo sie einfach reinschauen, außerhalb der, ich sag mal, dieser Mainstream-Videos von klassischen CNC-Göttern, dir natürlich ausgenommen?
Bei mir ist das relativ softwarelastig. Also, weil die CNC-Fräse an sich ist eigentlich ja, ob du nun die von dem Hersteller oder die von dem Hersteller, die tun ja alles gleiche. Ja? Wie du letztendlich zu dem Ergebnis kommst, hat ein bisschen was mit der Software zu tun, mit der du arbeitest. Und wie gesagt, ich bin irgendwann bei Vectric gelandet, habe irgendwie auch die Möglichkeit bekommen, über Instagram mit denen Kontakt aufgenommen, habe eine kostenlose halbes Jahr Testsoftware, Entschuldigung, eine Testsoftware zur Verfügung gestellt bekommen, die, wie gesagt, dieses 3D-Modulieren möglich macht. Ich glaube, die kostet 1600 oder 1700 € netto, wenn du sie normal kaufen wolltest. Und da gucke ich mir sehr viele Tutorials drüber an. Also es gibt einen Haufen Leute in den USA und in England, die sich damit auseinandersetzen. Und das ist zum Beispiel der Mark Lindsay auf YouTube. Es ist der Michael, oh, der hat einen ganz blöden Namen, Michalensky. Also sehr, sehr schwierig. Sonst, ja, wie gesagt, es geht immer mehr in die Richtung und sonst eigentlich mal das Google, also das Suchen bei YouTube. Also YouTube ist bei mir halt genauso ein Lernkanal wie bei dir wahrscheinlich. Ich lerne sehr viel durch Bilder und Anschauen und dann anschließend setze ich mich selber dran und probiere das mal aus und das funktioniert. Ja. Also da einfach suchen mal, auf was man Bock hat. Wenn es halt um, und das ist halt das Geile halt, dass du sehr viel im Englischen findest, ne? Es ist halt immer schwierig, was im Deutschen zu finden. Aber wenn man halt dann sagt, okay, man möchte gerne was gravieren, dann sucht man halt mal V-Carving, ne? Und ich möchte mal gerne was 3D fräsen, ja, vielleicht dann mal 2½D Carving oder 3D Carving, einfach wirklich in die Richtung gehen und einfach, wenn es halt nicht geht, einfach mal den Ton ausschalten und sich das nur anschauen. Das reicht auch schon aus.
Ja, YouTube ist ja tatsächlich, also ich bin fest der Meinung, dass wenn du keine Ahnung von irgendwas hast, kannst du mit YouTube ein Handwerk lernen, definitiv. Wenn du die
100 Prozent.
richtigen, genau, wenn du die richtigen Kanäle findest, kannst du das definitiv tun. Gut, dann bedanke ich mich, dass du da warst, Mike. Es ist ja
Ja.
die offiziell tatsächlich die erste richtige Folge, die wir im Podcast aufgenommen haben.
Jetzt kriegst du Gänsehaut,
Kriegst
ey.
du Gänsehaut, ne? Du warst quasi die Nummer eins und die Pilotfolge hatten wir ja mit dem Onkel Phil. Die Pilotfolge gibt es natürlich hier vor. Die werde ich auch noch
Ja.
hochladen. Und aber tatsächlich hat mich gefreut, mit dir die erste Folge zu drehen.
Vielen lieben Dank.
Ja.
Ja, vor allem für die Einladung. Hat mich sehr geehrt und Ja, wenn du denn alles online hast, schickst du mir rüber. Ich teile es, soweit es geht.
Ja, es gibt dann auch einen Coupon-Code.
Oh! Was kann man kaufen? Wooden
Nein.
Science Kappen.
Genau. Wooden Science Kappen, ja. Ja, da bin ich auch noch dran. Ja, also podcast-technisch für heute erstmal beendet.
Sauber.
Ich danke dir und liebe Zuhörer, Dankeschön fürs Zuhören. In der nächsten Folge müssen wir mal schauen, aber ich glaube, da werden wir uns nochmal mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen. Muss ich mal schauen, wen ich da finde. Also ich habe da zwei Leute zur Auswahl, die da Bock drauf haben, aber termintechnisch. Aber 3D-Druck auf jeden Fall. Gut, dann Mike, verabschiede dich.
Jawohl. Vielen lieben
Ja.
Dank fürs Zuhören. Wer Interesse hat, kann gerne mich anschreiben oder den Patrick fragen, wie er mich findet.
Genau, also der Mike, der heißt auf Instagram nochmal, der heißt Wooden Science und mich findet ihr auf Instagram unter zwei linke Hände. Der
Wunderbar.
Name ist Fotograf. Gut, dann auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Ciao.
Tschüss.